Wunderschönen guten Abend, liebe Radio Chico Zuhörerinnen und Zuhörer. Am Mikrofon für euch ist Carina und der erste Tag vor der 10. Weltfriedenswoche neigt sich langsam aber sicher am Ende zu. Und so kommen wir jetzt zum nächsten Interview. Er ist unterwegs, viel unterwegs. Jetzt ist er bei uns in Bern im Radio Chico Studio. Herzlich willkommen, Herr Dietrich.
Danke, es freut mich, dass ihr da sein darf.
Herr Dietrich, ihr habt ja während 6 Jahren von 2017 bis im 23. für Conexio in der Demokratischen Republik Kongo, ein Land in Zentralafrika, gearbeitet. Es hat leider viele verschiedene Kriege in Afrika, unter anderem auch im Kongo. Flächenmässig ist der Kongo 56 Mal grösser als die Schweiz und mehr als 100 Millionen Einwohner. Dort habt ihr bei einem Friedensprojekt mitgewirkt und ich überlasse euch gerade das Wort.
Danke vielmals. Vielleicht noch etwas zu Conexio. Da gibt es verschiedene Strukturen. Es gibt Conexio Develop, die sich vor allem mit Entwicklungsprojekten beschäftigt. Und dann die andere Struktur ist Conexio Hope. Das ist eine Struktur, die vor allem kirchliche Projekte unterstützt. Ich muss auch sagen, Conexio ist eigentlich ursprünglich ein Hilfswerk von der methodistischen Kirche in der Schweiz. Wir sind schon sehr lange vor Ort und haben in verschiedensten Gebieten sind wir tätig, im Bereich Gesundheit, im Bereich Bildung, im Bereich Alphabetisierung, aber zum Beispiel auch im Bereich Friedensförderung. Und zum Thema von heute, denke ich, passt vor allem eben das Projekt, das wir in Südkivu betreiben, seit etwa 6 Jahren. Man muss sagen, der Kongo ist eigentlich seit der Unabhängigkeit fast nie zur Ruhe gekommen. Er hat verschiedene Bürgerkriege erlebt, mit Einflüssen von außen, auch mit dem ganzen Völkermord in Ruanda. Hat es nachher Hunderttausende von Flüchtlingen, die in Kongo geflüchtet sind und dort auch sehr viele Probleme verursacht haben. Es gibt auch sehr viele interethnische Konflikte, wie das leider oft in Afrika der Fall ist. Und dazu kommt, dass die Regierung, die in der Hauptstadt Kinshasa tätig ist, eigentlich das Land nicht wirklich kontrolliert. Und das gibt nachher Raum für verschiedenste Politiker und andere Gruppierungen, die Gruppierungen beeinflussen für ihre Zwecke. Ich muss sagen, der Kongo ist sehr reich an Bodenschätzen. Und um den Kampf für Bodenschätze gibt es da verschiedenste Konflikte seit Jahrzehnten. Da mischen sehr viele Leute mit. In dem Südkivu um die Region von Uvira, muss ich das so vorstellen, da haben wir als Nachbarland Burundi, wo gegenüber ist. Vor euch hat er einen ganz grossen See, den Tanganyika-See. Und weiter östlich hat er nachher Ruanda. Und in der Region hat es verschiedene Ethnien. Hat einerseits die schon seit Jahrzehnten ansässig sind. Auf der anderen Seite hat er aber auch Leute, die von Ruanda vor 60, 70, 80 Jahren eingewandert sind. Und die haben ganz unterschiedliche Lebensweisen. Die Ruander, die sind vor allem, oder die sind jetzt auch Kongolesen, die sind vor allem in der Viehzucht tätig und die anderen vor allem im Ackerbau. Und das gibt schon vom Grundsatz her verschiedene Konflikte, wie die Viehherden nachher durch beackertes Land laufen und das gibt in dem Sinn immer wieder grosse Auseinandersetzungen. Wie ich gesagt habe vorhin, die Volksgruppen, die verschiedenen Ethnien, sind beeinflusst durch irgendwelche Kriegsherren, die nicht nur im Kongo sitzen, sondern auch vielleicht in den Nachbarländern. Und das hat in den letzten Jahrzehnten zu sehr vielen bewaffneten Konflikten geführt mit verschiedenen intern Vertriebenen. Und eines Tages ist einer von diesen Bischöfen, der Methodisten hat im Kongo, einer von 4, zu uns gekommen und hat Conexio gefragt, könnt ihr nicht etwas machen, um ein friedliches Nebeneinander von diesen Volksgruppen zu begleiten und zu animieren? Und da sind wir sehr gerne drauf eingestiegen, weil das ist, wie gesagt, Gesundheit, Bildung, ist Friedensförderung auch ein Thema, das uns sehr interessiert, immer mehr. Und da haben wir angefangen mit Frauen. Frauen haben sich gesagt, mit uns Frauen von dieser Gegend ist Frieden möglich. Wir gehen heim zu unseren Männern und sagen ihnen, wir wollen auch jetzt ein normales Leben führen und nicht immer von Gewalt und anderen Sachen betroffen sein, die unser normales Leben und Sicherheit beeinflusst. In diesem Gebiet und auch vielmals im Kongo gehen die Leute nicht in die gleiche Kirche, sondern sie haben verschiedene Kleinkirchen. Also Gruppe A geht die Kirche A oder umgekehrt. Und dann haben wir gesagt, man muss die Frauen von diesen verschiedenen Kirchen zusammennehmen. Und im Kongo wird häufig an diesen Veranstaltungen wird gesungen. Oder man macht Sketches und tut eigentlich in diesen Sketches das Leben darstellen beziehungsweise auch eine Lösung aufzeigen, wie man einen Konflikt lösen kann. Zuerst sind wir in der Region Uvira, in diesen verschiedenen Kirchen tätig gewesen. Und dann sind wir aber auch mit dem Chor aufs Land, kann man quasi sagen, außerhalb von Uvira und haben probiert, die Botschaft von Frieden und auch vom friedlichen Miteinander nachher weiterzutragen. Dann haben wir angefangen, auch Pastoren auszubilden im Bereich zivile Friedensförderung. Weil wir haben gemerkt, obwohl in den letzten Jahrzehnten verschiedenste Organisationen, auch die Vereinten Nationen und andere Organisationen haben probiert, den Konflikt, der viele Todesopfer verursacht hat, irgendwie in den Griff zu bekommen, mit den verschiedenen Volksgruppen ins Gespräch zu kommen. Aber man hat die Leute nicht erreicht, die da wirklich auf diesen Anhöhen wohnen. Man muss sich das so vorstellen, es ist etwa wie der Jura, Anhöhe so bis 1000 Meter und die leben dort. Dann haben wir gesagt, Kille gibt es in jedem Dörfli, jedem Hinterstecken, gibt es einen Pastor und probieren wir doch die Botschaft von Frieden und den Vorteil vom friedlichen Nebeneinander über die Kirchen weiterzutragen. Und dann haben wir angefangen, wie gesagt, die verschiedensten Pastoren auszubilden. Und wir haben da nicht nur protestantische Pastoren, sondern wir haben auch Leute von anderen Glaubensgemeinschaften einzuladen. Das hat auch Muslime. Und die alle sind in so ein 2-3-tägiges Seminar gekommen. Die Teilnehmenden haben nachher selber auch Ausbildungen veranstaltet, vor allem mit Opfern von Gewalttaten. Und so ist das weitergegangen jetzt in den letzten 5-6 Jahren. Und dann, letztes Jahr, ist die Idee gekommen, dass man doch könnte zusammen ein Feld beackern, also dass verschiedenste Frauen aus den verschiedenen Ethnien ein Ackerstück bearbeiten, zusammen etwas anpflanzen, das nachher verkaufen. Und schon nur durch vom zusammen etwas bebauen, kommt man ins Gespräch, man lernt sich kennen und tut Vorurteile abbauen. Was wir auch gemacht haben, wir haben sehr viel Medienarbeit initiiert. Das heisst, Friedensbotschaften in den verschiedenen Sprachen über Lokalradios verbreitet. Und das hat sehr einen grossen Impact gehabt. Das müssen wir wirklich im Nachhinein sagen. Und wir hoffen, dass unser kleiner Beitrag doch zur Beruhigung der Situation hilft. Im Moment, muss man sagen, ist es zum Glück ein bisschen ruhig noch und oder wieder. Und, aber das Projekt wird weitergeführt und wir sind sehr froh, dass wir durch das Wenige, was wir machen können, doch einen Beitrag können leisten
können. Ganz ein spannendes Projekt, das ihr erzählt habt, ein sogenanntes Friedensprojekt. Wir schauen jetzt ein bisschen in die Zeit voraus. Was denkt ihr in 3, 4, 5 Jahren, wie wird das im Kongo ausgesehen, wie wird Connexion das Projekt weiterführen?
Also ich muss sagen, im Kongo ist die politische Situation sehr instabil, nach wie vor. Wie ich vorhin gesagt habe, hat die Regierung eigentlich wenig Einfluss auf das ganze Land. Und da gibt es verschiedenste Kräfte, die einfach das Vakuum ausfüllen. Und solange man da nicht Stabilität, stabile Regierung oder hat vor Ort oder auch national, wird es schwierig sein, dass es dem Land besser geht. Die ganzen wirtschaftlichen Probleme, die Corona verursacht, hat eigentlich das Elend und die Misere der Leute noch verstärkt. Und ich denke, wo auch Conexo muss tätig sein, das ist vor allem regional, in einem kleinen, überschaubaren Teil vom Land Und wir hoffen, dass wir in 3-4 Jahren auch etwas ernten, was wir ausgesät haben. Ich muss auch sagen, und das ist nicht selbstverständlich, dass das Projektteam, das dort vor Ort ist, aus sehr ausgezeichneten Mitarbeitenden besteht, die wirklich die Arbeit ausgezeichnet machen, die sehr verankert sind. Der Projektleiter, das ist der Michel, der ist Journalist und hat schon frühere Erfahrungen gehabt im Friedensprojekt. Da haben wir sehr Glück gehabt, weil das ist nicht selbstverständlich. Conexio arbeitet im Kongo vor allem mit Partnerkirchen. Und man hat keine eigenen Leute, außer den Koordinator vor Ort. Und bei diesen Partnerkirchen gibt es erfahrene oder auch weniger erfahrene Projektmitarbeitende. Und das Projekt oder der Erfolg des Projekts hängt wirklich davon ab, wie kompetent die Leute sind. Damit ihre Kompetenz verbessert wird, haben wir auch dort regelmässig Ausbildung gemacht, wie man das Projekt aufzieht, wie man es begleitet, wie man es evaluiert. Also das ist ein stetiges Projekt. Aber jetzt konkret zu dem Projekt in Südkivu, in Uvira, haben wir ein tolles Team. Und ich denke, man hat Hoffnung, dass das so weitergeht.
Dann nehme ich noch gerade etwas Wunder, und zwar interethnische Konflikte hat er angesprochen. Jetzt jemand, der das Wort nicht versteht, interethnische, könnt ihr das noch ein bisschen erläutern?
Also in Afrika, anderswo, gibt es natürlich sehr viele verschiedene Volksgruppen. Und die Volksgruppen sind nicht homogen, sondern recht unterschiedlich. Also sie kommen aus verschiedenen Ethnien, wie ich gesagt habe, aus verschiedenen Gegenden von Afrika, oder auch insbesondere vom Kongo. Und die haben ihre Brüche und Gepflogenheiten. Und manchmal ist eben ein friedliches Nebeneinander, wie bei uns zum Beispiel in der Schweiz. Wir sind auch verschiedene Volksgruppen, kann man quasi sagen. Aber wir haben gelernt, friedlich miteinander zu leben. Und in Afrika ist das häufig nicht der Fall, weil es geht um Land, es geht auch zum Beispiel um Besitz, unklare Verhältnisse. Und da gibt es sehr viel Krach untereinander. Und der Krach ist meistens aber sehr, sehr blutig. Und da werden Dörfer angezündet, Leute getötet. Also das friedliche Nebeneinander fehlt vielen dieser Gruppierung. Und da sind wir auch dran, nicht nur jetzt in Südkivu, sondern auch anderswo, Instrumente zu schaffen, dass die verschiedenen Gruppen lernen, trotz grosser Gegensätze und Unterschied miteinander zumindest auszukommen. Also ein friedliches Nebeneinander. Wenn es kein friedliches Miteinander gibt, aber zumindest ein friedliches Nebeneinander.
Jetzt haben wir über andere Länder geredet, mit einem friedlichen Miteinander. Und jetzt möchte ich gerne von euch wissen, wo in eurer Lebenssituation wendet ihr euer liebevolles Miteinander an?
Gut, man probiert das im Alltag, im ganz normalen Alltag, dass man respektvoll ist, dass man auch demütig ist nach den verschiedenen Erfahrungen, die ich machen durfte in meiner langen Zeit im Ausland. Und einfach probiert, das Positive zu sehen. Und doch das bringt schon sehr viel, dass es gutes Miteinander möglich ist.
Was braucht denn euer Gegenüber für konkrete Eigenschaften oder auch Fähigkeiten, für mit euch liebevoll umzugehen? Oder dass ihr mit ihm liebevoll?
Das ist sicher Interesse, Aufmerksamkeit. Und Bereitschaft, aufeinander einzugehen und auch mal zu verzeihen, wenn etwas nicht gut ist. Und einfach das Positive zu sehen, weil man weiss, also unsere Zeit hier ist beschränkt und in dieser verbleibenden Zeit muss man einfach das Beste machen. Aber immer mit dem Blick auch nach außen, dass wir sehr privilegiert sind und sehr viele andere Menschen, auch zum Beispiel in Afrika, jetzt halt einfach das Schicksal haben, dass sie dort geboren sind und müssen leben unter sehr schwierigen Umständen. Also eben bei Gedanken bin ich sehr oft bei den Leuten, die ich eigentlich müssen zurücklassen musste. Und ich hoffe einfach, dass es ihnen gut geht. Aber ich würde sagen, ich habe in Afrika sehr viele demütige Leute getroffen, die auch lachen. Und sie haben sich in ihrem kleinen Raum ein Leben geschaffen, wo man nicht jeden Tag Trübsal bläst, sondern wo man auch ein bisschen Lebensfreude lebt. Und das ist das, was mir ein bisschen zuversichtlich stimmt. Und hier wird man vielleicht viel grissgrämiger umeinander laufen, wenn man die Probleme sieht, die sie haben. Aber sie haben einen Weg gefunden, um auch ihre psychische Gesundheit irgendwie stabil zu behalten.
Wir drehen die Zeit noch mal ein bisschen zurück ins Jahr 2008, wo ihr während 2 Jahren in der Kommunikationsabteilung der UNO-Mission tätig war. Was waren denn dort eure konkreten Beweggründe, dort mitzuwirken?
Also ich muss sagen, dass ich in meinem Leben schon sehr verschiedenste Einsätze durfte leisten im Rahmen von friedenserhaltenden Massnahmen. Ich war in verschiedensten UNO-Missionen und da bin ich mal angefragt worden, ob ich nicht als Sprecher von der grössten, damals grössten UNO-Mission tätig war. Eigentlich vorgesehen für ein Jahr und dann nachher ist es 2 Jahre daraus geworden. Dort ist es darum gegangen, dass ich oder beziehungsweise die Kommunikationsabteilung der Bevölkerung über die Medien, das Radio, Fernsehen, mit Pressekonferenzen erklärt hat, was genau die Aufgabe ist von dieser UNO-Friedensmission. Sie ist schon seit etwa 20 Jahren vor Ort, hat zum Teil Erfolg gehabt, aber zum Teil natürlich viel zu klein, um all die Probleme zu lösen. Sie zieht sich jetzt langsam zurück und wird vermutlich im nächsten Jahr nicht mehr präsent sein vor Ort. Aber ich denke, in verschiedenen Zeitperioden hat sie dazu beigetragen, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist. Weil es hat, wie gesagt, es hat sehr viel interethnische Konflikte gegeben. Und UNO war immer dort vor Ort und ich hätte geholfen, das ein bisschen zu beruhigen, sofern sie das von ihren Mitteln können machen.
Später in eurem Leben von 2014 bis 2016 seid ihr in Mali bei TETA tätig und habt für TETA gearbeitet. Was macht denn konkret ein TETA und was macht das Ganze?
TETA ist quasi die äußere Arm vom von unserem EDA, vom Aussendepartement, und tut Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe leisten. Auch natürlich im Programm für Friedensförderung ist sie tätig. Mali ist eines der Schwerpunktländer, da ist man schon sehr lange vor Ort. Dort arbeiten wir aber vor allem mit der Regierung zusammen. Man hat Programme im Bereich Ausbildung, Weiterbildung, ländliche Entwicklung, Regierungsbildung, Regierungsführung, gute Regierungsführung. Und eben auch im Bereich humanitäre Hilfe hat man etwas gemacht. Und auch dort gibt es sehr verschiedene Konflikte, vor allem zwischen dem Norden von Mali, wo mehr arabisch geprägt ist, und dem Süden, wo vor allem schwarzafrikanisch geprägt ist. Und wegen der Kolonialisierung bzw. der Endeffekt von der Kolonialisierung hat man die quasi zusammengewürfelt. Und die sind sich oft oder sehr oft eben nicht einig, wie das Land soll weitergeführt werden. Es ist ein grosses Programm, das dort in Mali geführt wird. Und auch das Kooperationsbüro, das hat 50 Leute gehabt. Ich war dort zuständig für die Finanzen, für die Sicherheit, für das Personal. Und auch während meiner Zeit hat es verschiedenste Anschläge gegeben. Sehr eine spannende Aufgabe. Und ich bin auch sehr dankbar für die Erfahrung.
Ihr habt es bereits erwähnt, ihr seid so in den Finanzen und im Sicherheitsbereich tätig gewesen. Welche Aufgaben konkret haben euch besonders viel Spass gemacht?
Gut, ich habe eine lange militärische Erfahrung und dem zumal ist es auch darum gegangen, dass man die Sicherheit von den Mitarbeitenden und auch von den Gebäuden organisiert. Aber auch schon ist einfach die Unterstützung von der ganzen Programmseite, die die Finanzabteilung gemacht hat, in guten Programmen. Das sicherzustellen mit sehr kompetenten Mitarbeitenden, muss ich sagen, die ich in Mali hatte. Das ist auch der grosse Unterschied, vielleicht zu Mitarbeitenden, quasi Amateur-Mitarbeitenden in den Kirchenstrukturen, die halt einfach nicht so Erfahrung haben in der Projektführung. Aber TETSA hat meistens extrem gute Lokalmitarbeitende. Und das war natürlich super spannend gewesen. Dort dürfen wir mitarbeiten.
Wir machen wieder einen Gump in TETSA. Offiziell seid ihr pensioniert, wie ihr mir verraten habt. Aber seit Anfangsjahr seid ihr in einem Komitee tätig. Wie sieht euer Alltag jetzt aus, so gegenüber früher? Ist er strenger? Ist er gelassener? Was sind eure Aufgaben heutzutage?
Ja, es ist zuerst einmal darum gegangen, wieder anzukommen, nach fast 9 Jahren Afrika. Das war nicht so ganz einfach gewesen und sich auch daran zu gewöhnen, dass man jetzt pensioniert ist. Aber ich engagiere mich im Vorstand von Conexio und bin dort auch tätig im Bereich Strategie weiterentwickeln und generell einfach alle Projekte beurteilen. So habe ich weiter einen Bezug zu dem, was ich 6 Jahre gemacht habe. Und ich denke, da ist man immer noch ein bisschen, hat man immer noch ein bisschen Bezug zu dieser Zeit und das ist sehr spannend.
Was ich von euch noch gerne möchte wissen, was wir als Land Schweiz genau können tun, für das liebevolle Miteinander mit den Menschen können zu gewährleisten, die nicht direkt in unserer Nachbarschaft leben, aber die es gleich nötig haben.
Ich denke, wichtig ist einfach zu sehen, wie gut man hier in der Schweiz miteinander auskommt, was man für Privilegien hat im Vergleich zu sehr vielen anderen Ländern. Und dass man auch einfach bereit ist, sich zu öffnen, sich zu interessieren, was abgeht in anderen Regionen von unserer Welt und zwischen ihnen mal auch ein Projekt unterstützt, wo man das Gefühl hat, doch, das bewirkt etwas und kann mit dem kleinen Beitrag, den man leistet, kann etwas verändern. Also teilen mit dem, was man hat, aber auch einfach vor allem auch Interesse haben, was außerhalb der Schweiz passiert.